Heute mit Andrea Ludorf, der Geschäftsführerin vom Kulturkaufhaus Dussmann.
7500 Quadratmeter, hier kann man reinkommen, wann man möchte. Dadurch, dass wir bis 12 Uhr aufhaben, kennst du auch als Mitarbeiter das Haus ja eigentlich nur in geöffneter Form, weil eigentlich ist hier immer Trubel und auf einmal stehst du tagsüber auf so einer komplett leeren Verkaufsfläche, guckst dich um und denkst dir, aha, gut, da durch diese Tür kommt der Umsatz jetzt nicht. Wo kommt der dann her? Und das hat wirklich dann echt nochmal so eine Dynamik reingebracht.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Wir haben einen neuen Podcast-Partner am Start, über den ich mich sehr freue, denn ich nutze die Produkte eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang, kann man ohne Untertreibung sagen. Ich habe nämlich während meiner Schulzeit das Gitarrenspielen erlernen dürfen und seitdem ist nicht nur ein Notenständer, sondern eben auch ein Gitarrenständer von König und Meier in meinem Besitz. Und König und Meier sind seit über 70 Jahren in Wertheim am Main ansässig, produzieren dort. Also sind sie made in Germany und so überzeugt von ihren Produkten, dass sie 5 Jahre Garantie geben und mit einer 10-jährigen Ersatzteilgarantie einen Beitrag zu nachhaltigen Produkten und gegen eine Wegwerfproduktgesellschaft leisten wollen. Und seit dem Start dieses Formats nutzen wir die König und Meier Produkte, also auch schon vor der Partnerschaft. Und das sind zum Beispiel die massiven Tischstative hier für die Mikrofone, die wiegen 2,5 Kilo oder den entsprechenden Popschutz. Und wenn ihr darüber hinaus Produkte für die Bühne im PA-Bereich oder auch eben im Office- bzw. Homeoffice-Bereich sucht, dann schaut euch die Ständer, Stative, Sitze und das ganze Zubehör von König und Meier einmal an. Ich freue mich heute, Andrea Ludorf im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist Geschäftsführerin vom Kulturkaufhaus Dussmann und dort findet man auf 5 Etagen und ich glaube auf circa 7500 Quadratmetern seit 1997, also seit 25 Jahren, Bücher, Musikfilme, eine eigene Kulturmanufaktur mittlerweile und noch so einiges mehr. Und wie der Handel mit Kultur funktioniert, was es bedeutet, das alles durch eine Pandemie zu bringen und wirtschaftlich zukunftssicher zu halten, darüber spreche ich heute mit Andrea. Hallo, vielen Dank, dass du heute Zeit hast.
Hallo Alex, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich wäre ja sehr gerne heute bei euch gewesen. Wir haben es gerade schon besprochen. Es hat nicht geklappt dank der Deutschen Bahn, aber wir gucken trotzdem weiter nach vorne. Und nach vorne ist auch das Stichwort. Ich frage ja alle meine Gäste, wie ging es denn so los? Ich habe gelesen über dich, dass bei dir war das sozusagen fast schon in die Wiege gelegt, das weiß ich nicht, aber es war für dich als Schülerin schon klar, wenn ich was mache, dann mache ich was mit Büchern, oder?
Das stimmt, das ist so gewesen, ja. Ich habe immer viel gelesen eigentlich, also seit ich 6 bin und in der Lage war, so ein Erstleserbuch mir alleine zu erarbeiten, war ich total angefixt vom Medium Buch und das hat sich dann eigentlich bis zum Abitur so weiter durchgezogen und dann habe ich an unterschiedlichen Stationen gearbeitet, eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht, Germanistik, Geschichte, Anglistik, Literaturwissenschaft studiert und bin dann auch wirklich im Verlag gelandet, so wie ich mir das vorgenommen hatte, beziehungsweise zunächst mal in der Buchhandlung, wo ich dann aber das Bedürfnis hatte, noch mal stärker so an das Medium selbst heranzukommen. Ne? Das ist ja das Faszinierende eigentlich im Verlag, dass du das Produkt selbst gestalten kannst. Ja. Und das hat mich dann bewogen, dahin zu gehen an verschiedene Stationen. Ja, und dann hat mich der Weg vor 3 Jahren ins Kulturkaufhaus und damit wieder zurück in den Handel geführt.
Ja, genau. Ja. Da würde ich gleich noch mal näher mit dir sprechen, aber einmal nur so kurz so bei deinem Werdegang, wenn ich das gesehen habe, du warst ja bei Drömer Knauer, glaube ich, wird es ausgesprochen, habe ich auch nochmal so geguckt, weil auch du warst dann später bei Bastei Lübbe, das sind ja alles so Firmen, die eine unglaubliche Historie dann auch haben, die sehr alte Firmen und ich kann mir vorstellen, wenn man dann auch als junger Mensch in solche Firmen geht, dass da ja, dass das was ganz Besonderes eigentlich auch sein muss, gerade wenn man sich so begeistert für das Medium-Buch, oder?
Total. Wobei, was mich sowohl bei Drömer Knauer als auch bei Bastei Lübbe eigentlich fasziniert hat, ist, dass es beide Unternehmen sind, die im Markt sehr erfolgreich sind und damit eine große Leserschaft haben. Also ich bin nie jemand gewesen, der Literatur so betrachtet hat. Also man kann da ja auch einen sehr dünkelhaften Zugang zu haben, sag ich mal so. Ja, also ein sehr, sehr elitär an das Thema Buch herangehen. Und ich war schon immer, also du hast ja gefragt nach meiner Kindheit sozusagen. Ich habe Schneiderbücher damals geliebt. Also zu den Dingen, die ich aufgesogen habe in meinem Leben, waren wirklich so diese ganzen Enid-Blyton-Bücher und so. Das war halt das, was man in meiner Generation las. Und was mich immer total fasziniert hat, ist einfach dieser Spaß am Lesen und an der Unterhaltung, der mich persönlich dann hinterher natürlich auch durch so ein Studium an anspruchsvolle Literatur bis irgendwie Goethe und Schiller. Ich habe dann eine Magisterarbeit über Robert Musil geschrieben, aber du kommst halt zu solchen Themen über eine Begeisterung und über ja auch ein unterhaltendes Element, das in diesen Kulturgütern alles drin ist. Ja, und was mich sowohl bei Drömer Knauer als auch bei Marcel Lübbe eben total begeistert hat, ist, dass die Menschen, die diese Produkte kaufen und lesen, diesen Unterhaltungsaspekt total lieben, dass das aber gleichzeitig Produkte sind, die auch ein gewisses Qualitätsversprechen haben. Also das ist immer Menschen nicht so einfach zu erklären, die keine Unterhaltungsliteratur gemacht haben, weil immer alle denken, das kommt ja so leicht daher, vielleicht so wie bei Filmen auch oder sowas so einfach gemacht aussieht. Das erfordert aber eben doch ein sehr professionelles Arbeiten letztendlich. Ne? Also so ein Genre-Stoff, der muss nach bestimmten Mustern bearbeitet werden. Und auch da merkst du halt, ob ein Autor in der Lage ist, ob der einen komplexen Wortschatz hat, ob so ein Titel auch eine zweite Ebene hat. Also wenn ich an Bastel Lübbe denke, so einen Autor wie Ken Follett nehme, das sind zum einen unterhaltende historische Romane, die du einfach lesen kannst, ja auch wie eine Liebesgeschichte und Spaß dabei haben kannst. Die sind aber mit einem unendlichen Aufwand recherchiert, ja, die erfordern letztendlich jahrelanges Wühlen in Quellen und in Bibliotheken, und das macht meines Erachtens dann am Ende auch einfach aus, dass solche Bücher so erfolgreich sind und dann auch von so einer breiten Leserschaft gerne gelesen werden, weil die Kundinnen und Kunden schon auch merken, hat das einer mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt und sich selbst was ausgedacht, oder stimmt das da wirklich? Ne? Also wenn da von einem Teller oder von einem Gericht oder irgendwas die Rede ist, dann kann man eben davon ausgehen, dass es zu der Zeit auch wirklich gab und wirklich gegessen worden ist, und dass diese Taverne, die da beschrieben worden ist, so oder so ähnlich, dass es die auch geben kann. Ja, und das fand ich an beiden Verlagshäusern eigentlich, hat mich total, total begeistert. Und bei Drömer Knauer war ich zu einer Zeit, als Inni Lorenz mit der Wanderhure erfolgreich gewesen ist. Also das sind Stoffe, die sind wirklich millionenfach verkauft. Und gerade wenn man dann beispielsweise bei Bastel Lübbe dann hinterher auch im Vertrieb arbeitet, das macht auch wirklich Spaß, palettenweise da die Ware zu bewegen. Also das ist schon schön, so eine Auslieferung mit 500.000 Büchern, das ist schon schöner als zwei zu verkaufen.
Bastel Lübbe ist ja auch relativ, das ist ja so 50er Jahre oder so, aber das ist so ganz eng verknüpft mit diesen Groschenroman, sagte man, glaube ich, genau. Ne? Dieses Jerry Cotton. Das stand, irgendwie hatte ich im Internet gelesen, das waren zum Teil so 850 Millionen Exemplare, die verkauft wurden.
Das ist so.
Das ist eine unvorstellbare Zahl.
Das ist eine unvorstellbare Zahl. Und was man eben auch merkt, ist, dass auch Menschen, die heute gar nicht mehr Literatur lesen, also wenn du auf einer Party stehst und sagst, ich arbeite bei Bastel Lübbe, dann kennen das manche nicht, aber wenn du dann sagst, das ist der Verlag von Jerry Cotton und John Sinclair, dann guckst du in leuchtende Augen von Finanzberatern und anderen Menschen, die sonst vielleicht sehr kulturfern unterwegs sind. Ne? Und dann merkst du auch, was das für eine Leidenschaft ist, die Menschen mit ihrer Kindheit, mit ihrem Lesen, also das sind ja so diese Momente, das hat man irgendwie unter der Bettdecke irgendwie gelesen, da ist man zum Kiosk gegangen, da hat man sein Taschengeld für ausgegeben, das ist für Menschen, da hängt eine sehr hohe Emotionalität dran an diesen Produkten, ja, und das löst letztendlich Begeisterung aus bis heute, ja, und den Romanheftbereich bei Bastel Lübbe, den gibt es auch noch. Also das ist organisatorisch getrennt von dem anderen Bereich, wo man eben in unterschiedliche Zielgruppen und auch in unterschiedliche Vertriebskanäle letztendlich reinverkauft. Diese Romanhefte werden ja über die Kioske anders ausgeliefert. Da gibt es auch ein anderes Retourenverfahren. Aber da gilt das Gleiche wie das, was ich gerade für die anderen Kollegen gesagt habe. Da wird man in einer irren Professionalität gearbeitet. Und auch bei den Autoren, die da sind, das macht Spaß. Kann man nicht anders sagen. Ja. Habe ich sehr gerne getan, ja.
Du kennst dich nicht zuletzt auch deshalb so gut aus mit dem ganzen Thema Vertrieb, weil du Vertriebsleiterin ja auch warst bei Bastel Lübbe, sogar, ich glaube, so ungefähr 7 Jahre lang, also von 2012 bis 2019. Das heißt, So mal zur Einordnung, du hast im Grunde genommen den kompletten Vertrieb aller physischen und digitalen Produkte auch verantwortet.
Genau, zunächst der physischen, hinterher auch der digitalen. Also ich habe bei Bastel Löwe angefangen im Bereich Kinderbuch 2009 als Key Account Managerin und bin dann eben nach und nach in diese Vertriebsleitung reingewachsen und dazu gehörten hinterher, also diese Romanhefte, das ist eben wie gesagt ein anderer Bereich, aber alles, was so im Bereich E-Book ist, gehörte hinterher auch mit dazu. Genau, und ich habe den Vertrieb geleitet, die Kolleginnen und Kollegen, die das dann in alle möglichen Vertriebskanäle reinverkaufen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Also das habe ich mit großer Freude betrieben. Aber ja, du siehst an den vielen Stationen, wo ich war, bei mir kommt immer irgendwann der Moment, wo ich denke, so, das kannst du jetzt. Fasziniert. Okay, ja. Haken hinter. Und was kann man nochmal Neues machen und Neues entdecken? Ja. Und das hat mich dann letztendlich auch dazu bewogen, zum Kulturkaufhaus zu gehen und dann jetzt diesen ganz spannenden Bereich Musik auch nochmal kennenzulernen, mit dem ich ja vorher überhaupt nichts zu tun hatte. Ne?
Ja, das stimmt. Das kommt natürlich dann auch dazu. Jetzt nochmal, wenn man sich nochmal das, oder wenn man sich das Kulturkaufhaus jetzt anguckt, das war mir tatsächlich auch gar nicht so klar. Das gehört zur Dussmann Group, das ist ein Multidienstleister, riesengroßer auch, 60.000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, du bist ja erst seit 2019 dabei. Kannst du trotzdem vielleicht etwas zur Historie sagen? Also warum wurde dieses Kulturkaufhaus dann gegründet?
Na, also das Kulturkaufhaus ist von Peter und Catherine Dussmann gegründet worden. Peter Dussmann ist der Gründer eben des ganzen, der ganzen Dussmann Group der heutigen. Der hat in den 50er Jahren einen Putzservice für Junggesellen aufgemacht in München und dieses Unternehmen ist eben größer und größer geworden und hat alle möglichen Service-Dienstleistungen mit dazugenommen. Also dieses Thema Gebäudereinigung ist eben noch eines der Kernkompetenzen, die es weiterhin gibt, aber Catering ist mit dazu gekommen, Altenheime, die Kursaner Altenheime, Kindergärten, also diese ganzen Themenbereiche gehören alle mit dazu und zur Dussmann Group. Und Peter und Catherine Dussmann haben aber einen ganz persönlichen Bezug zu Kultur und auch zum Kulturkaufhaus. Peter Dussmann stammt selbst aus einer Buchhändlerfamilie in Rottweil und Catherine Dussmann ist Musikerin, Jazzliebhaberin, auch eine sehr künstlerisch begabte Person und die haben dann nach der Wende im Prinzip ihren Firmensitz von damals noch München nach Berlin verlegt, haben hier in der Friedrichstraße ihre Konzernzentrale, ihren Firmensitz errichtet. Das ist eine alte Bauruine gewesen. Da sah man anscheinend noch die Kabel von der Stasi aus der Decke hängen. Also das ist hier alles entkernt worden. Die historische Fassade ist stehen geblieben und dahinter hat man eben sehr viel Neues gemacht. Und der Ursprungsplan ist eigentlich gewesen, in den oberen Gebäudeetagen die Konzernzentrale einzurichten und unten das wie so eine Einkaufspassage zu errichten. Und zum damaligen Zeitpunkt war das aber so, dass die Friedrichstraße im Prinzip leer war. Also Peter Dussmann war ein großer Visionär, der anscheinend schon sehr früh verstanden hat, dass das hier mal ein sehr interessanter Teil von Berlin sein würde. Aber das war es halt zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so. Und nachdem sich dann das nicht so gut vermieten ließ, wie man sich das ursprünglich mal vorgenommen hat oder vorgestellt hatte, haben die dann entschieden, selbst das Kulturkaufhaus hier zu errichten. Und das passt eigentlich ganz gut zu der Lebensgeschichte der beiden, also das Thema Buch zu kombinieren mit dem Thema Musik. Catherine Dussmann ist Amerikanerin, das heißt, die wussten durch internationale Reisen auch, wie erfolgreich das in anderen Ländern ist und haben dann diese Idee konzipiert. Und du hast es ja eingangs schon ganz richtig gesagt, das Kulturkaufhaus wird in diesem Jahr, im Oktober genau genommen, 25 Jahre, dann dürfen wir hier unser Jubiläum feiern oder feiern es vielleicht schon ein bisschen eher, mal gucken. Genau, das ganze Jahr, jetzt ab Mai. Genau, dann ist das so gegründet worden und hat sich dann von der Fläche ein bisschen verändert. Also es sind Teile dazugekommen. Die Notenabteilung gab es damals noch nicht. Das ist neu gemacht worden. Der English Bookshop ist 2013 mit dazugekommen. Es ist hier ein ganz großer vertikaler Garten, nennt sich das, von Patrick Leblanc. Das ist wirklich eine der Sehenswürdigkeiten auch in Berlin. Also das ist eine ganze Wand über, wie sind das, 5 Stockwerke oder was, nach oben gepflanzt, dass man eben da diese ganze Wand begrünt hat. Unten kann man im Café sitzen, im Café Ursprung und kann sich diese grüne Wand anschauen. Das ist traumhaft schön und das ist alles letztendlich deren Ideen entsprungen und war deren Vision von diesem Ort und wie ich finde, ein sehr schöner, und die Kundinnen und Kunden finden es ganz offensichtlich auch.
Wahnsinn. Ja. So von der Größeneinordnung her, ist das das größte Kulturkaufhaus sozusagen in Europa, oder
ja,
wie steht ihr dann so da?
Genau, okay. In Europa in jedem Fall. Also im internationalen Zusammenhang gibt es natürlich dann nochmal Orte, die, ich glaube, also dieses Konzept Kulturkaufhaus, so wie wir es hier haben, ist, glaube ich, wirklich einzigartig, ne? Aber es gibt natürlich im asiatischen Raum, im amerikanischen, große Einzelhandelsgeschäfte und Malls, wo natürlich auch dann Kulturgüter gehandelt werden und so, die man schon als vergleichbar zu uns betrachten kann. Ne? Aber es ist schon, okay, das hat schon ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, okay. Und um auch da nochmal so ein bisschen das Gefühl für die Größenordnung zu kriegen, wie viele Personen arbeiten bei euch?
Wir haben so unterjährig ungefähr 200 Personen, die hier beschäftigt sind. Und wir brauchen dann im Weihnachtsgeschäft in der Regel nochmal ungefähr 100 Aushilfen, die wir engagieren, weil natürlich das Weihnachtsgeschäft, also hier Ende November bis Weihnachten, natürlich das der Teil des Jahres ist, ja, wo wir den meisten Umsatz machen, so wie alle anderen Einzelhändler auch. Und da muss man halt einfach nochmal die Fläche auch deutlich aufstocken mit Personal.
Und so ein bisschen vorgreifend auf die Themen, die wir gleich noch besprechen, kannst du so grob sagen, wie die so aufgeteilt sind in den verschiedenen Abteilungen? Jetzt gar nicht so sozusagen Content-Abteilung, sondern was ist so Service, was ist vielleicht dann auch Entwicklung, was ist Lager?
Oh, jetzt stellst du schwierige Fragen, wie viele Personen das genau sind. Also ja, grob. Also der größte Teil der Personen, kann man schon sagen, arbeitet im Vertrieb, ne? Weil wir haben ja hier ein Drei-Schicht-System. Also wir haben Öffnungszeiten von 9 bis 24 Uhr. Und um das so abdecken zu können, genau, also wirklich von montags bis samstags, auch nicht nur an einzelnen Tagen, um das so abdecken zu können, müssen wir natürlich den Vertrieb besonders bestückt haben, ne? Wir haben einen eigenen zentralen Wareneingang. Da arbeiten auch 20 Leute wahrscheinlich ungefähr mal über den Daumen gepeilt, die eben für den ganzen Wareneingang verantwortlich sind, die Retouren mit abwickeln. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die für den Kundenservice verantwortlich sind. Wir haben Kassenmitarbeiter, die nochmal separat sind. Und wir haben dann das, wir nennen es Backoffice in Anführungsstrichen, das sind im Prinzip die Leute, die im Büro arbeiten, und da verändert sich aber im Moment wahnsinnig viel. Also wir haben 2020 einen Online-Shop gelauncht, und dadurch brauchen wir jetzt auch einen eigenen Versand, deswegen müssen wir den Versand jetzt nach und nach aufstocken. Also das sind so alles Themen, die mit dazukommen. Und ich überlege gerade, Entschuldigung, aber zentraler Waren, eigentlich die 20 Leute ist wahrscheinlich mit Versand zusammengenommen, so ungefähr muss man sich das vorstellen von der Größenordnung, ne? Aber da ist einfach wahnsinnig viel Veränderung drin, es bewegt sich viel und diese Bereiche entwickeln sich weiter. Die Kolleginnen und Kollegen im Online-Shop sind stark wachsend, das ist natürlich im Moment noch ein kleines Team, aber je erfolgreicher wir da werden, desto mehr Personen brauchen wir auch, ne?
Ja. Da würde ich gleich später nochmal mit dir drüber sprechen, weil das ja auch etwas ist, was, ich glaube, 2020 entwickelt wurde. Erstmal finde ich es total mega, diese Öffnungszeiten zu
toll,
hören.
Ne?
Also dass du da bist. Also auch da wieder so die Frage, weil ich kenne das aus vielen Städten, gerade auch hier in kleineren Städten, da macht so ein bisschen jeder, was er will. Das ist immer auch ein großer Kritikpunkt tatsächlich, dass man sagt, die Leute wissen gar nicht, wann auf ist, weil jeder hat unterschiedliche Öffnungszeiten. Wie ist das bei euch so drumherum in den anderen Geschäften? Seid ihr da so der Anker mit den Öffnungszeiten?
Ja, also wir sind schon einzigartig. Also das ist eben auch eines der Themen, die Peter Dussmann auf seine visionäre Art und Weise offensichtlich sehr früh wahrgenommen hat, wie wichtig das für den Kunden ist und wie uns das voranbringen würde als Unternehmen. Und der hat alles unternommen, um das in der Politik durchzusetzen. Also damals auch in Berlin nicht nur mit Zustimmung und Freude aller anderen Beteiligten. Der hatte das so gelöst, dass, also zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ein Ladenschlussgesetz, was das eben nicht ermöglicht hat, so lange zu öffnen. Man durfte nur leitende Angestellte so lange arbeiten lassen. Und der hat dann kurzerhand alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Prokuristen gemacht. Die waren dann leitende Angestellte. Und damit waren dann diese Öffnungszeiten möglich. Heutzutage ist das alles anders. Also das Ladenschlussgesetz in Berlin gibt das durchaus her. Aber das war halt seine Art und Weise, da in die Zukunft voranzugehen. Und ich meine, aus der heutigen Perspektive betrachtet, natürlich total aus der Perspektive des Kunden gedacht. Also ich meine, das ist halt das, was wir alle tun im Online-Shop, Tag und Nacht irgendwie shoppen und immer einkaufen können. Und der hat das eben seinen Kunden hier in Berlin sehr früh ermöglicht. Und interessanterweise, das können ja andere immer kaum glauben, auch vor allen Dingen andere Einzelhändler kaum glauben, das rechnet sich auch in der Tat, ne? Also natürlich wird die letzte Stunde langsam leerer. Aber dadurch, dass wir ja hier in Berlin-Mitte unterwegs sind, die Menschen gehen hier, wenn jetzt gerade keine Pandemie ist, ja in die Oper bis, was weiß ich, 10 Uhr oder so. Und die wissen dann danach, da kann ich essen gehen und dann kann ich im Kulturkaufhaus aber noch vorbeigehen. Ne? Und die letzte Stunde wird es dann hier natürlich schon auch mal langsam leerer. Aber um 9 geht man auch nur noch irgendwo in ein Ladengeschäft, wenn man nicht weiß, das macht dann um 9.15 Uhr zu. Sondern wenn ich auch weiß, wenn ich da hingehe, habe ich auch Zeit zu stöbern und mich umzuschauen. Und das ist bei uns der Fall. Und dann merkt man wirklich, dass da nochmal so eine zweite Welle an Menschen kommt. Ne?
Ja, das glaube ich. Gerade wenn man es so lange dann auch macht. Das ist irre. Ja. Wie seht ihr euch denn jetzt selber? Da gibt es so ganz viele, du sagst gerade, der Online-Shop ist mit dabei, du hast aber auch von diesem vertikalen Garten gesprochen, die langen Öffnungszeiten, irgendwie ist das ja eigentlich auch so total so ein touristischer Hotspot oder wie auch immer man das dann so bezeichnet. Also wie seht ihr da so eure Rolle als Kulturkaufhaus?
Also ich glaube, wir würden vor allen Dingen erstmal sagen, also was ist unsere Mission oder was ist unser Ansatz? Also wir machen Kultur für Menschen zugänglich, ne? Und wir denken, dass Kultur die Menschen glücklicher und zufriedener macht und dass das einen Wert für unsere Gesellschaft hat. Ja, das ist, glaube ich, was man auch gemerkt hat jetzt bei der Pandemie, vielleicht viel stärker, als man es vorher gedacht hätte. Kultur wird ja immer gerne so ein bisschen belächelt, ne? Da ist meist dann auch kein Geld für zur Verfügung und alles andere ist wichtiger und die Kultur kommt irgendwann am Ende. Und ich glaube, was wir jetzt alle gemerkt haben, als wir mal so auf uns zurückgeworfen waren und so ganz alleine zu Hause, da waren wir schon ganz froh, dass mal einer einen Film produziert hat, dass es ein Buch gab, was man lesen konnte. Und wir haben, glaube ich, auch alle sehr vermisst, mal ins Konzert zu gehen, mal ins Theater zu gehen unter Menschen. Und man hat schon, glaube ich, auch gemerkt, was Künstler einem so zur Verfügung stellen, ne? Und ich glaube, das ist erstmal so der Kern und die Quintessenz vom Kulturkaufhaus, ja. Ich würde schon sagen, wir sind darüber hinaus ein Ort. Also wir sind natürlich schon im Change, ne? Das, was wir tun, verlagert sich immer mehr ins Digitale. Also zum einen natürlich durch den digitalen Handel, aber zum anderen natürlich auch dadurch, dass Medien digitaler werden. Also selbst wenn wir E-Books verkaufen, verkaufen wir aber ja eben digitales Produkt. Das könnten wir natürlich auch nach Castrop-Rauxel verkaufen und tun es auch, aber wir verstehen uns schon als Berliner Institution, ja, gerade aufgrund, was ich gerade eben erzählt habe, aufgrund unserer Geschichte, dieser Ort in Mitte, das gehört sehr stark zu uns und zu unserer Identität und auch die Architektur dieses Hauses. Also die Kolleginnen und Kollegen, die das vor mir betrieben haben, haben eben großen Aufwand auch gerade diese ganzen architektonischen Fragen beantwortet. Unsere Gründerin eben Catherine Dussmann, die ist da bis heute sehr engagiert in diesem Thema. Und wir haben hier also Marmorfußboden beispielsweise gesprochen, also jetzt nicht, weil er besonders teuer ist, sondern weil es eben darum geht, der Kultur hier auch optisch ein Denkmal zu setzen und auch einen schönen Ort zu schaffen. Und dazu gehört eben auch nicht hier irgendwie eine 0815 Billo-Ladenausstattung reinzusetzen, sondern zu gucken, was gefällt unseren Kunden, was passt dazu, eben solche Dinge wie diesen vertikalen Garten zu kreieren, die mitunter ja auch hohe Folgekosten haben, weil da so eine Nährlösung durch muss und das Wasser, das darunter läuft unten in den Fischbassin und die Fische sollen ja bitte auch nicht vergiftet werden und so. Also das ist ein ganz schöner Aufwand, den wir da betreiben, um auch mit so einer Reinigungsanlage und so das alles schön zu halten. Aber das tun wir eben, um die Kultur hier ein Tempel zu bauen und ein Denkmal zu schaffen. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja.
Aber ich glaube auch, ne, dass es dann insbesondere sehr viele Touristen anzieht. Also ich habe bei TripAdvisor geguckt in der Kategorie Shopping. Seid ihr auf Platz 5 für Berlin?
Warst du auf 5?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht geguckt, was da drüber steht. Ich hatte das nur so als Momentaufnahme gesehen, weil ich jetzt so gedacht hätte, so okay, dadurch, dass das ja auch dann eine Nische ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob so viele Leute immer für die Kultur jetzt unbedingt nach Berlin fahren. Ich fand das total beeindruckend, dass es dann auch in dieser Größe ist. Das bedeutet aber auch für euch, bei allem, was du da erzählst, dass ihr ja eigentlich auch bestrebt seid, den Kunden, den Kundinnen, die da kommen, wirklich ein Erlebnis zu bieten, weil ich glaube, heutzutage im Einzelhandel ohne Erlebnis geht's gar nicht mehr, ne?
So ist es. Also das ist, glaube ich, schon was, was sich in den letzten 25 Jahren nochmal verändert hat. Also als das Kulturkaufhaus gegründet worden ist, die sind mit 3 Etagen gestartet, nicht mit 5, aber die schiere Größe war letztendlich schon der USP. Ne? Also so eine Menge, jetzt mal nur vom Buchhandel gesprochen, an Büchern oder auch an CDs an einem Ort, ist ja eine totale Seltenheit gewesen. Und das gab es fast nirgendwo. So, und zu der Zeit wurde auch ungefähr dann Amazon gegründet, oder ein paar Jahre davor. Das wurde dann erfolgreicher und erfolgreicher. Heutzutage ist die Größe und die Auswahl ja eigentlich kein Kriterium mehr, ne, in unserem Online-Shop. Also wir haben hier physisch ungefähr 1 Million oder 900.000 Artikel am Lager. Im Online-Shop haben wir 10 Millionen Artikel zugänglich, die wir über die ganzen Kataloge auch abbilden und dann eben teilweise über das Beschaffungsgeschäft unseren Kunden zur Verfügung stellen können. Das heißt, diese schiere Größe ist online natürlich, kannst du heute mit der Schulter zucken und sagen, nun ja, Kulturkaufhaus, nett die Auswahl, aber kennt man eigentlich. Ne, so. Ja. Aber dieses Thema Erleben ist immer stärker in den Vordergrund gerückt. Was von unseren Kundinnen und Kunden sehr geschätzt wird, ist die hohe Kompetenz, die hier gerade beim Fachpersonal einfach noch da ist. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die selbst Musiker sind und dann eben zusätzlich noch im Kulturkaufhaus arbeiten beispielsweise oder andere kulturelle Hintergründe haben. Also da ist schon noch eine andere Beratung möglich, als man das jetzt vielleicht, weiß ich nicht, von irgendwelchen anderen Ladengeschäften erwarten würde. Und das wissen die Leute auch sehr zu schätzen. Ja. Und darüber hinaus gibt es eben auch das Bestreben, hier nochmal stärker einen dritten Ort zu schaffen. Also wir haben uns ja kennengelernt, weil wir gepostet hatten, dass wir jetzt auch ein eigenes Label gründen und wir tun eben viel hier am Ort, um diesen Faktor Erlebnis für den Kunden nochmal stärker herauszuarbeiten. Und das sieht man ja auch in Studien über den Einzelhandel, dass letztendlich, wenn es darum geht, ich brauche was und das beschaffe ich mir irgendwo. Klar, das kann ich im stationären Ladengeschäft tun, das kann ich auch online tun, aber für den stationären Einzelhandel besteht, glaube ich, die Herausforderung, immer stärker daran zu sein, dass die Menschen einfach rausgehen, dass es ein Ort der Begegnung ist, dass Menschen eben in die Innenstädte nicht gehen, weil sie jetzt dringend irgendwas brauchen, sondern gehen, weil sie dort was erleben wollen, weil sie dort einen Kaffee trinken, weil sie das kombinieren eben mit einem Besuch im Theater und dann eben auch mit einem schönen Einkaufserlebnis, was mit dazu gehört. Und dazu gehört eben auch, sich darauf einzustellen, auf diese Bedürfnisse der Kunden, ne? Auch auf wechselnde Serviceangebote, ne? Im Verhältnis zu früher.
Jetzt ist Service so das eine und das andere ist natürlich ganz klar das Sortiment, also das Angebot. Wie könnt ihr denn sicherstellen, ich nehme an, die Kuration ist ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt im Grunde genommen für euch. Wie stellt ihr denn sicher, dass das in dieser Größe ja auch noch gewährleistet wird in der Qualität?
Wir haben wirklich, also wir haben top ausgebildete Leute, ne? Also viele Leute, die tatsächlich schon seit 25 Jahren hier arbeiten. Also das habe ich ehrlich gesagt noch bei keinem Arbeitgeber so erlebt wie hier. Also als Geschäftsführer gehst du einmal im Jahr mit den Kolleginnen und Kollegen essen, die in dem Jahr ein größeres Jubiläum feiern. Und wir haben immer eine reich gedeckte und lange Tafel mit Personen, die 25 Jahre da arbeiten. Da kommt man sich selbst irgendwie vor wie so ein kleiner Anfänger, wenn man seit 3 Jahren hier im Kulturkaufhaus mit dabei ist. Auch fast zu erfahren, was die Leute erzählen. Das heißt also wirklich viel Erfahrung, gerade in diesen Sortimenten, wo du ja heutzutage gar nicht mehr so viel ausgebildetes Personal findest. Also beispielsweise Film oder so. Also es werden ja gar nicht mehr so viele im Einzelhandel als Medienverkäufer ausgebildet, ne? Einfach weil es gar nicht mehr so viele große Abteilungen gibt. Also wir bilden die Personen selbst aus, ne? Ja, das sind gute Leute, würde ich mal sagen. Das kann ich, was ich anders dazu sagen soll.
Ja, also die Frage, die ich jetzt dann auch nochmal so anlehnend daran stellen würde, also was sind für euch denn so Punkte, wo ihr denn glaubt, ich denke, das Bestreben ist ja schon irgendwie immer da, nochmal so zu wachsen. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwann das Sortiment gar nicht mehr groß wachsen kann. Oder glaubst du, Da geht noch was.
Ich glaube, die Zusammenstellung ändert sich ja. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ist es so, dass sich über die letzten 25 Jahre das Sortiment eher in Richtung Buch verschoben hat und dass eben andere Sortimente mit dazugekommen sind. Also der Musikmarkt ist, also der Buchmarkt ist relativ stabil über die letzten Jahre. Der Buchmarkt ist relativ stabil. Ja. So, der Musikmarkt verändert sich deutlich stärker, als dass es der Buchmarkt tut. Also der Markt an sich ist auch stabil. Also der ist ja eine Zeit lang sehr stark gesunken und ist jetzt wieder mit einem leichten Wachstum versehen. Aber das kommt ja alles letztendlich aus dem Digitalen, wo wir als stationärer Händler natürlich nicht so punkten können wie in Spotify bei allem Bestreben, was wir dann natürlich trotzdem in diesem Bereich haben. Das heißt, wir müssen uns letztendlich damit abfinden, dass der CD-Markt sukzessive sinken wird und wir müssen uns überlegen, wie reagieren wir eigentlich auf diese Veränderung im Markt. Und wir haben im Prinzip zwei Antworten darauf. Das eine ist, dass wir auch andere Sortimente mit reinnehmen, also im Bereich Film und Musik beispielsweise dieses ganze Merchandise-Thema, ne? Weil Menschen ja, also wenn du Fan von einer bestimmten Band und von einem Orchester oder irgendwas bist, dann liebst du natürlich die Musik, du gehst an das Konzert, du hörst die Musik, vielleicht auf CD, vielleicht streamst du die auch irgendwo. Aber Menschen haben grundsätzlich ein großes Bedürfnis nach Haptik, etwas in der Hand zu haben. Ne? Und wenn du die Platte von deinem Lieblingskünstler zukünftig eben streamst und dir vielleicht zu Hause nicht mehr auflegen möchtest, dann willst du dir aber vielleicht stattdessen eine Tasse kaufen oder ein T-Shirt oder keine Ahnung. Für die Berlinale hier haben wir Wärmflaschen verkauft wie die Geisteskranken. Also da sind wir relativ flexibel, was die Art der Produkte angeht. Kommt halt drauf an, was dazu passt. Aber dann ist eben das unsere Antwort und wir steigen dort ein in diesen Markt und gucken, dass wir dann halt irgendwie T-Shirts von diesen Bands an Land kriegen oder von Filmen, Fußmatten zu Harry Potter verkaufen und lauter solche Themen. Ne? Das ist der eine Aspekt. Das andere ist, dadurch ist ja eben dieses ganze Thema Kulturmanufaktur entstanden, dass wir uns gefragt haben, wie können wir dieses Erlebnis eigentlich stärker herausstellen. Veranstaltungen sind hier im Haus letztendlich schon immer gemacht worden. Was wir aber jetzt zusätzlich angefangen haben, ist den Kunden die Möglichkeit zu geben, selbst Dinge zu produzieren. Ja. Und wir haben eine Kooperation mit der Firma Supersense angestrebt. Das ist ein wenn man es einfach sagen wollte, ein Laden in Wien, den es unbedingt lohnt zu besuchen. Also wenn du oder deine Hörer mal in Wien unterwegs sind, sollte man mal da gewesen sein. Und dieses Supersense wird eben von Florian Kaps, der nennt sich Doc, betrieben. Und das ist eine ganz interessante und schillernde Persönlichkeit. Und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, dort einen Ort für das Analoge zu schaffen, so kann man es vielleicht sagen. Ja, und an diesem Ort kann man verschiedene Dinge ausprobieren. Also es geht um Supersense, sagt schon der Name. Also es geht darum, das Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen und eben analog und haptisch wahrzunehmen. Und der hat eben eine Druckwerkstatt, wo man selbst Dinge produzieren kann. Dort kann man so kleine Riechfläschchen kaufen. Da kann man dran riechen, wenn man einen besonderen Moment in seinem Leben hat, an den man sich immer erinnern möchte. Dann kappt man oben diese Kappe von diesem Riechfläschchen, schnuppert da dran und kann sich dann mit diesem Geruch immer an diesen einen Moment erinnern. Ja. Und bei dem kann man eben auch Vinylschallplatten selbst aufnehmen und ritzen. Und das war das, was uns dann einfach total fasziniert hat und was uns bewogen hat, dann zu 3 Personen nach Wien zu reisen und mal mit denen zu sprechen und zu sagen, was tut ihr denn da Interessantes? Und daraus ist eine ganz tolle Kooperation entstanden, die eben dann dazu geführt hat, dass wir jetzt bei uns auch den Phonocut, das ist eben ein Prototyp von einer solchen Maschine, das muss man sich vorstellen wie so eine Art übergroßen Schrankkoffer, in den kann man reingehen, da gibt es ein schickes Mikro, da gibt es aber auch viele Kabel, die man anschließen kann und du kannst dann entweder dort selbst mit deiner Gitarre dich vor dem Mikro aufbauen und deine eigene Platte aufnehmen oder aber du bringst dein Handy oder deinen Chip mit und dann ritzt dieser Phonocut, heißt dieses Gerät eben, mit einem mit so einem kleinen Diamanten, der da drin ist. Das sieht aus wie ein Plattenspieler letztendlich. Man legt da so ein Plattenrohling drauf, dann legt man statt einer Nadel eben diesen Arm mit diesem Diamanten auf und dann ritzt der in Echtzeit das, was du dort entweder abspielst oder rein singst, in deine Platte und dann kannst du dein eigenes Unikat mit nach Hause nehmen. Ja, und das ist jetzt eigentlich unser Angebot an die Kundinnen und Kunden, wie man dort Musik erlebbar machen kann. Das wird auch gut angenommen. Also Ich habe selbst da mit den Kindern schräge Kinderlieder zu Weihnachten eingesungen und meinen Eltern geschenkt. Das kam super an. Es gibt aber auch ganz hippe Berliner Künstler und die da Kleinstauflagen von ihrer eigenen Musik produzieren. Ne? Also wofür man es verwendet, das ist eben sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist echt toll. Kannst ein Liebeslied für deine Freundin da einsingen, so man früher sein Mixtape aufgenommen und verschenkt hat, kann man da jetzt seine eigene Platte machen. Der Effekt ist im Prinzip der gleiche wie bei dem T-Shirt von deinem Lieblingskünstler. Am Ende hast du was in der Hand und machst irgendwie diese Emotion, die dieses Kulturgut eben hervorruft, hast du greifbar, ne? Und kannst du in die Hand nehmen. Ja? Das ist, glaube ich, das, total, was daran so fasziniert. Ja?
Aber das sind auch so Dinge, die, glaube ich, bei euch oder auch in dieser Geschwindigkeit, dass sie dann umgesetzt wurden, entstanden sind in gewisser Weise durch diese Pandemie. Ne? Also 2020, also warst du ja auch erst ein Jahr grob so im Amt und dann kam die Pandemie und dann musstest du auf einmal in so einen Notfallmodus, denke ich,
Ja, das musste man, switchen. Wobei, also wir haben 2019, haben wir uns das alles überlegt. Also wir wussten, wir müssen die Musikabteilung umbauen. Das ist jetzt gar nicht so ursächlich durch die Pandemie gewesen, aber natürlich durch Change, der ja trotzdem schon in der Luft lag. Ne? Also, dass der Markt sich verändert, das war ja letztendlich klar. Also die Pandemie, die kam hinterher nochmal obendrauf. Aber ausgedacht und angefangen hatten wir dieses ganze Thema schon vorher. Und was für uns dann eigentlich ein bisschen frustrierend war, ist, wir haben uns das alles ausgedacht, wir haben das überlegt und geplant und aufgebaut wurde das Ganze im März 2020 pünktlich zur Ladenschließung. Die ersten zwei Wochen haben wir es, glaube ich, noch pragmatisch gesehen und gedacht, ach prima, dann brauchen wir hier nicht bei geöffnetem Laden die Baustelle machen. Aber danach merkte man dann irgendwie, dass man sich dachte, ach, jetzt haben wir sowas Tolles hier. Und jetzt kann es eigentlich gar keiner wahrnehmen und sehen, weil wir am Anfang natürlich 2019 haben wir das ganze Thema noch viel viel mehr vom Ort her gedacht. Ne? Also wir haben gedacht, wir schaffen dann hier einen Ort und dann kommen die Menschen hier hin und so. Aber das war sehr an die Friedrichstraße 90 geknüpft. Und durch die Pandemie war das dann so, jetzt steht hier die Kulturmanufaktur, aber es kommt ja jetzt keiner, ne? Weil die Touristen sind gerade nicht da, die können wir nicht bedienen. Das Ladengeschäft ist, also wir durften glücklicherweise aufbleiben oder früh auch wieder aufmachen, weil wir als Buchhandel gelten und der Buchhandel in Berlin vom Lockdown ausgenommen gewesen ist. Das heißt, wir waren jetzt eigentlich gar nicht selbst so unmittelbar betroffen. Aber dadurch, dass ja der komplette Einzelhandel um einen herum zu hatte und auch dadurch, dass die Kunden natürlich zu Recht ja auch total vorsichtig gewesen sind und gar nicht unbedingt jetzt einkaufen gehen wollten, waren wir natürlich trotzdem leer. Ja, und das war auch nicht die Zeit, wo man sagte, so, und jetzt kommt mal schnell zu uns in die Druckwerkstatt und belegt hier einen Kurs. Also so eine Art Werbung konnte man ja letztendlich auch überhaupt nicht machen, weil man immer die Leute aufgefordert hat, zu einem zu kommen. Und das war ja eigentlich nicht das, was jetzt auch ja gesellschaftspolitisch oder auch von uns gewünscht gewesen wäre in dieser Zeit. Ne? Also und dann war die Herausforderung eigentlich, wie machen wir es jetzt digital? Und dann haben wir aber angefangen, Videos zu drehen darüber. Dann ist die Idee entstanden, okay, dann nutzen wir die Zeit und produzieren eigentlich eigene Produkte viel stärker, als dass wir dass die Menschen jetzt hier hinkommen und ihre Musik aufnehmen. Was können wir denn eigentlich tun und was können wir eigentlich mit diesen Geräten hier erschaffen? Und das hat eigentlich dazu geführt, dass dieses ganze Projekt am Ende digitaler geworden ist, als es vielleicht ursprünglich mal geplant gewesen ist.
Okay. Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, ne? Ich weiß nicht, ist der dann auch dadurch entstanden?
Der ist in der Tat entstanden, genau. Der war, also wir haben 4 Wochen freiwillig geschlossen gehabt, weil du am Anfang eben nicht absehen konntest, worauf das Ganze hinausläuft, weil irgendwie klar war, der Buchhandel durfte zwar aufbleiben, der ganze andere Einzelhandel ist aber zu, wir sind ein riesen Einzelhandelsgeschäft, also irgendwie war das einfach nicht die Zeit, wo man jetzt guten Gewissens offen bleiben kann. Und dann haben wir 4 Wochen zugemacht, haben dann mit den Kaufhäusern, die dann so abteilungsweise wieder aufmachen durften, auch wieder geöffnet. Und in der Zeit haben unsere Mitarbeiter sich aber natürlich auch mit der Frage beschäftigt, so, jetzt ist der Laden zu. Also es wird ja auch sehr konkret in dem Moment. Also wenn 7500 Quadratmeter, hier kann man reinkommen, wann man möchte. Dadurch, dass wir bis 12 Uhr aufhaben, kennst du auch als Mitarbeiter das Haus ja eigentlich nur in geöffneter Form. Also ganz selten, dass du mal irgendwie morgens früh da bist oder eben dann auch vielleicht nach 12, dass du das Haus mal leer siehst. Aber eigentlich ist hier immer Trubel. Und auf einmal stehst du tagsüber auf so einer komplett leeren Verkaufsfläche, guckst dich um und denkst dir, aha, gut, da durch diese Tür kommt der Umsatz jetzt nicht. Wo kommt der dann her? Und das hat wirklich dann echt nochmal so eine Dynamik reingebracht. Und unser Kollege Lele, der den Podcast auch macht, der hat dann von sich aus den Vorschlag gemacht, ich habe Instrumente zu Hause, ich habe selbst schon mal, ich glaube beim öffentlichen Radio hat er das gemacht vor, also der hatte ein bisschen Erfahrung und hat sich dann das Konzept ausgedacht und damit losgelegt und dann haben wir unseren Podcast gestartet, genau.
Okay, ja. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich dann, Online-Shop, auch immer ein großes Thema, E-Commerce. Ihr wart, glaube ich, relativ spät dann auch dran. Ich meine, mich zu erinnern, dass du auch mal irgendwann gesagt hast, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir so spät dran waren. Wie ist der dann angelaufen, beziehungsweise wie wart ihr vorher unterwegs?
Wir hatten vorher einen sogenannten White-Label-Shop, also für die Kunden weiß ich gar nicht, wie ersichtlich das gewesen ist, dass das gar nicht unser Shop war. Also im Buchhandel ist es ja so, dass der Buchhandel im Prinzip über Zwischenhändler über Nacht fast alle Buchprodukte, die Kundinnen und Kunden haben wollen, liefern kann. Ne? Und diese Zwischenhändler bieten einem eben auch die Möglichkeit, so einen White-Label-Shop als Unternehmen zu machen. Das heißt, dahinter liegt die Software und liegt die Verkaufsmaschinerie von diesem Zwischenhändler. Vorne ist aber das Logo des einzelnen Händlers. Also in dem Fall duzt man das Kulturkaufhaus drauf. Und der Kunde hat das Gefühl, er kauft in einem Online-Shop vom Kulturkaufhaus, löst dort eine Bestellung aus, bekommt eine Rechnung. Und in Wirklichkeit wird das aber von einem anderen Unternehmen gesteuert. Mhm. Unser Problem ist in dem Fall gewesen, dass wir natürlich in den Jahren davor sehr geringe Motivation hatten, diesen Shop extrem zu bewerben, weil du ja nur über eine Provision letztendlich daran partizipierst. Und das viel größere Problem ist gewesen, dass wir dort unsere ganzen Produkte gar nicht abbilden konnten, weil wir haben ja gerade gesagt, was das für eine Institution ist, das Kulturkaufhaus, und dass es letztendlich auch um die Symbiose der verschiedenen Kulturgüter geht. Und Musik und Film spielt aber bei diesen Zwischenhändlern eine sehr untergeordnete Rolle. Das heißt, die haben halt irgendwie noch 3 Blockbuster mit am Lager, aber natürlich nicht Film in dieser Tiefe, in der wir das betreiben, und schon gar nicht irgendwie den Arthouse-Film, wie er in Berlin gerne eingekauft wird, sodass das für uns eigentlich kein adäquates Abbild unserer Marke gewesen ist. Ne? Und das ist letztendlich eine Entwicklung gewesen, die sehr spät erst eingeleitet worden ist. Also mein Kollege Thomas Burger, der mit mir die Geschäftsführung zusammen macht, und ich, wir haben, also er 2018, Sommer 2018 und ich im Februar 2019 hier angefangen. Und als es darum ging, dann einen eigenen Online-Shop zu machen, mussten wir erstmal technisch die Grundlagen dafür schaffen. Also man braucht ja erstmal alle Produkte, die man hat, in einem System, damit man dann damit in einen Online-Shop gehen kann. Das heißt, wir haben erst hier mit einem ziemlichen Aufwand eine neue Warenwirtschaft etabliert. Da gehört eben dazu, auch diese ganzen Kataloge der Lieferanten mit anzuschließen. Und das ist eben aufwendig, weil es A, um so viele Produkte geht, aber B, dann eben auch um diese unterschiedlichen Branchen. Also wir wollten ja dann auch mit den Noten und mit diesen ganzen anderen besonderen Themen im Online-Shop unterwegs sein, sodass wir dann ja bis Herbst 2020 gebraucht haben, bis das wirklich funktioniert hat. Das war, wenn du dir jetzt anguckst, Warenwirtschaft plus Online-Shop, eigentlich eine sensationelle Geschwindigkeit, in der wir das dann realisieren konnten. Aber es war halt gleichzeitig zu spät, weil im März machten die Läden zu und alle verkauften online. Und wir saßen da und dachten so, ja, jetzt den alten Online-Shop sozusagen bei diesem Zwischenhändler zu bewerben, macht keinen Sinn. Den neuen haben wir noch nicht. Also wir mussten uns dann doch da mal noch so 5 Monate in einer Zwischenwelt behelfen, ja. Aber die Kollegen hier haben alles gegeben. Also wir haben dann den Kulturkurier erfunden. Das ist unser Fahrrad-Lieferservice und der ist hier. Also inzwischen haben wir Dienstleister, der das für uns macht. Aber die Kollegen hier sind wirklich, haben jede Bestellung mit dem Fahrrad ausgefahren innerhalb des S-Bahn-Rings. Also die haben echt einiges an Kilometern runtergerissen. Das war ganz schön anstrengend.
Was auch same day dann, oder?
Genau, same day. Also das ist immer noch so, dass man, wenn man bis nachmittags bestellt, am gleichen Tag die Zustellung mit dem Fahrradkurier bekommt. Also alles innerhalb des S-Bahn-Rings, darüber hinaus ist wirklich, also Berlin ist riesig. Ne? Das ist so, als ob das ganze Ruhrgebiet beliefern wolltest. Das ist nicht zu schaffen, genau. Aber deswegen, also wenn man die Kollegen getroffen hat, die waren ganz schön, das sind muskelbepackte Kerle gewesen, die da gefahren sind, die auch wirklich so Hobby-Rennradfahrer sind und so. Aber die kamen einem schweißüberströmt entgegen, wenn die nächsten Päckchen holten. Das war schon ein Job, den die da gemacht haben.
Bücher sind ja auch zum Teil schwer, ne? Wenn,
das stimmt, ja.
Sie tragen muss.
Das unterschätzt man schnell irgendwie. Ne? Also so eine Kiste Bücher, wer im Buchhandel arbeitet, der kann man schleppen. Das ist ja. So.
Wie ist denn dann auch so deine Sicht oder eure Sicht auf diese Konkurrenzsituation im E-Commerce? Also ich, wenn ich das so höre, ich stelle fest, ich glaube, da in Berlin, vor Ort, Einzelhandel, sehr touristisch, da habt ihr totales Alleinstellungsmerkmal. Also da kommt so schnell keiner an euch ran, sage ich mal. E-Commerce ist die Sache ja immer nochmal ganz anders gelagert. Da gibt es einerseits dann die ganz, ganz großen, Amazon zum Beispiel, aber dann auch sowas wie JPC, aber vielleicht dann ja auch kleinere Firmen, die sich so spezialisiert haben auf bestimmte Nischen. Also wie nimmst du diese Situation für euch da und wahr und an wen richtet sich quasi dieser Shop? Ist das dann eher für die eigenen Kunden oder wirklich auch bewusst in die Breite gehend?
Also das kann ich, glaube ich, schon sagen, bewusst auch in die Breite gehend. Ne? Also es geht nicht darum, nur das Berliner Publikum zu erreichen, sondern wirklich auch in den gesamtdeutschen oder auch internationalen Markt einzutreten. Das ist dann, glaube ich, unterschiedlich, je nachdem, von welchem Sortiment wir reden. Ne? Also grundsätzlich, ja, die Konkurrenz ist natürlich groß. Beim Buch, muss man sagen, haben wir es ja mit festen Ladenpreisen zu tun. Das heißt, der Preis ist letztendlich nicht das Kriterium, warum jemand beim einen bestellt und beim anderen nicht. Ne? Das hat Vor- und Nachteile gleichermaßen. Also ich bin ein großer Fan der Buchpreisbindung, aber natürlich hat man dann nicht die Möglichkeit zu sagen, übrigens, diese Woche gibt's alles mit so und so viel Prozent Rabatt und deswegen kauft bei mir, sondern man muss sich schon ein paar Gedanken mehr machen darum, was jetzt eigentlich der USP ist. Ne? Und im Buchbereich ist es, glaube ich, so, dass es viele Händler gibt, die sehr auf so ein Massmarkt-Publikum setzen, was bei Amazon sicherlich der Fall ist und unsere Stärke da dieses Thema kuratieren ist, was du vorhin ja schon gesagt hast. Also die Kolleginnen und Kollegen mit großer Expertise, die wirklich themenweise Dinge zusammenstellen und das tut bei uns eben keine Maschine, sondern wir haben dem Ganzen einen Namen gegeben, wir nennen uns die Kultivisten und die Kultivisten kuratieren sozusagen das Sortiment, sprechen Empfehlungen aus, stellen Themenlisten zusammen und erarbeiten das. Das wird alles von den Kolleginnen und Kollegen aus der Fläche heraus gesteuert. Also wir haben relativ wenig Kollegen, die im Online-Shop Team sitzen und eben die vielen Kollegen, die im Vertrieb sind und mit ihrer jeweiligen Fachexpertise den Einkauf machen und das Sortiment steuern. Und wenn hier jemand eben seit 20 Jahren in der Fachbuchabteilung für ein bestimmtes Sortiment verantwortlich ist, dann kennt er halt auch einfach mal ganz schön viele Novitäten und weiß, welche Themen angesagt sind, welche Soziologie Bücher man gelesen haben muss und so weiter. Und dann können wir ziemlich spitz für diese Zielgruppe die Themen dann letztendlich auch ausspielen, ne? Und versuchen uns schon auch gedanklich an dieses gehobene Berliner Publikum zu wenden. Also nicht regional begrenzt, indem wir sagen, wir wollen nur die Berliner erreichen, aber du kaufst ja an bestimmten Orten, weil du mit der Marke eben auch etwas verbindest, auch ein Lebensgefühl verbindest, ne? Und wenn wir jetzt überlegen, dass bei Buch eben der Preis nicht das ausschlaggebende Argument ist, ist ja eben die Frage, bei welchem der Anbieter fühle ich mich inhaltlich zu Hause, ja? Und es gibt, glaube ich, wenige Anbieter, die in der gehobenen Literatur so erfolgreich im Markt unterwegs sind wie wir und dann eben gleichzeitig auch so ein Online-Angebot auf die Beine stellen. Das ist, glaube ich, bei anderen Anbietern anders. Also Amazon ist jetzt, glaube ich, nicht für seine anspruchsvolle Literatur auf FAZ-Niveau bekannt. Und dann hat, glaube ich, einfach jeder sein eigenes Publikum, an das er sich wendet. Ne? Und bei der Musik ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also da beschäftigen wir uns viel dezidierter mit dem Thema Preise, selbstverständlich, seitdem wir online unterwegs sind, weil wir eben plötzlich auch uns selbst natürlich im Wettbewerb sehen zu anderen, eben beispielsweise zu JPC, wobei unser Ansatz eben nicht ist, das günstigste Angebot zu machen, sondern unser Ansatz ist eigentlich zu sagen, ich mache das beste Angebot. Ne? Weil wir eben, also wir haben ja wirklich Europas größte Klassik- und Jazzabteilung beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen, die da eine irre Expertise haben. Ja, wir versuchen nicht, also wir freuen uns auch, wenn jemand hier irgendwie den neuen, keine Ahnung, fällt mir kein Beispiel ein, irgendwie, aber irgendwie die neuen Chart-Breaker bei uns einkauft, das ist auch schön, aber unser Ansatz ist eigentlich zu sagen, wenn du hier unterwegs bist im Bereich Jazz und Klassik beispielsweise, dann findest du bei uns ein Angebot, was du bei anderen Händlern teilweise nicht findest, ne? Weil wir beziehen natürlich über Anbieter wie JPC, die sind ja auch Zwischenhändler für den Fachhandel. Ja. Aber wir beziehen eben auch direkt bei den Labels und haben ein Angebot, was viel breiter ist und darüber hinausgeht. Und das Beispiel von meinem Kollegen ist immer, dass er sagt, die haben hier 6 Meter Bach, 6 Meter. Weil es eben nicht darum geht, die drei Besten, sondern wirklich jede Aufnahme dabei zu haben. Ja. Und wenn du mit den Kollegen unten sprichst in der Musikabteilung, die wissen auch von den 6 Metern Bach, was ist das Beste davon und was ist das Must-Have und was braucht man vielleicht nicht dringend. Ne? Ich glaube, das sind so die Unterschiede.
Tatsächlich finde ich gerade in dem Musikbereich, in dem, was du da ansprichst, auch inhaltlich, so ja, kulturlastig sozusagen, gibt's eigentlich maximal eine Handvoll Firmen in Deutschland, wenn überhaupt eine Handvoll Firmen, die das so im E-Commerce überhaupt ansatzweise professionell betreiben, die bei Google Werbung machen und so weiter. Also das finde ich ganz interessant, dass das so wenig am Ende sind.
Ja, das ist das stimmt. Also die sind schon gut, ne? Also deswegen, wir müssen auch noch, wir arbeiten harter dran, um da besser zu werden. Und dadurch, dass wir eben so spät angefangen haben, müssen wir diese Entwicklung natürlich auch sehr schnell vollziehen, das ist so, aber genau, es gibt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele und ich bin jetzt neulich wieder in einem, ich sag nicht, wo ich gewesen bin, aber egal, aber wo du dann in der Vinylabteilung stehst und so einer Neonbeleuchtung alles irgendwie dreimal eingeschweißt und auf so einem Linoleumfußboden, wo du auch das Gefühl hast, dass du denkst, mein Gott, die hassen doch Musik eigentlich. Ja? Also wenn ich das so präsentiere, dann müssen die es doch wirklich hassen und da denke ich mir dann auch, okay, also das können wir in besser, das können wir in liebevoller und das ist, glaube ich, das, was die Kunden hier zu schätzen wissen und was die, glaube ich, dann auch online merken. Ne? Also
du meinst, da, wo du gewesen bist, die hätten dir lieber einen Kühlschrank verkauft?
Die hätten mir bestimmt lieber einen Kühlschrank verkauft, ja, okay. Genau.
Ja, das denke ich auch zu wissen. Du hast es eben angesprochen, du hast Marke. Marke ist ja da auch irgendwie immer ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ihr fasst euch schon definitiv auch als Marke auf und versucht diesen Markenaufbau oder Markenmarketing, Markenpromotion dann auch voranzutreiben. Ja, ne?
Definitiv, genau. Also da arbeiten wir dran, definitiv. Ja. Ja. Und sind wir im Change, würde ich mal sagen. Ja, also weil die Frage, die wir uns jetzt eben immer wieder stellen, das merkt man ja auch an dem, was ich gerade erzählt habe, ist, wie verändert sich eigentlich die Wahrnehmung des Kunden? Also die ganze Welt wird immer digitaler und was ist eigentlich unsere Antwort auf diese digitale Welt, ohne komplett zum Online-Shop zu werden? Ne? Also wir wollen, dass unser Online-Shop eben unsere Marke transportiert und auch Teil von uns ist, genauso wie der stationäre Handel auch. Aber was, glaube ich, keinen Sinn macht, ist, sich als stationärer Händler mit dieser tollen Historie, die wir ja letztendlich haben und auch mit diesem tollen Ort, komplett ins Digitale zu verschmelzen und sich darin irgendwie aufzulösen, sozusagen. Das kann ja nicht der Ansatz sein, sondern die Frage ist eigentlich, welche Antwort sozusagen haben wir eigentlich auf diesen digitalen Markt? Was für Services haben wir? Was finden die Kunden attraktiv und was schätzen die an uns, ja, das stärker herauszuarbeiten und zu modernisieren. Ja, darum geht's eigentlich.
Weißt du denn, was denn eure wichtigsten Kanäle sind, wenn es um Marketing und Werbung geht? Also ist das dann doch aber digital, weiß nicht, Facebook, Newsletter, oder dann doch klassische Werbung, Printwerbung oder?
Also das eine funktioniert ja nicht ohne das andere. Ne? Also ich sag mal, Apple belegt hier auch einfach irgendwo mal ganz schnöde irgendein Plakat an der Hauswand. Das machen die ja nicht, weil sie denken, es funktioniert nur stationär oder es funktioniert nur digital, sondern es geht ja um das Zusammenspiel von diesen Kanälen, weil du bist halt einfach als Mensch an unterschiedlichen Orten unterwegs und es gehört dazu, also zusammen, dass das miteinander funktioniert und du letztendlich immer wieder mit der Marke konfrontiert wirst, ja, und sich auch diese Vertriebskanäle natürlich gegenseitig befruchten. Also das weiß man ja inzwischen auch aus diversen Studien, dass Kunden eben den stationären Kauf digital vorbereiten oder eben auch umgekehrt. Das kann beides sein, ja. Und uns geht es eigentlich darum, überall an diesen Orten zeitgemäß unterwegs zu sein, so dass der Kunde uns wahrnimmt, ja. Wir sind, das merkst du jetzt auch aus unserer ganzen Historie, wir sind ja sehr spät zu diesem eigenen Online-Shop gekommen. Insofern waren wir jetzt sicherlich nicht die First oder Early Adopter in Sachen Online-Marketing. Also wir sind da eingestiegen in den letzten Jahren, aber eben auch erfolgreich eingestiegen und merken, dass wir da gut vorankommen. Unsere Instagram-Community insbesondere ist sehr stark wachsend und bewegt sich ganz toll nach vorne. Und diese Kanäle werden immer wichtiger für uns. Ne? Mhm.
Aber gibst du den einen Kanal, du sagst jetzt Instagram, ist gibst den einen Kanal, wo du sagst, boah, das funktioniert gerade richtig gut?
Nee, also ich würde, eigentlich okay. Nein. Ja, also Instagram ist der, wenn ihr jetzt fragst, wer ist am stärksten wachsend, ne? Ja. Dann sind es die sozialen Medien, das ist so, aber wir haben eine riesige Facebook-Community und die war halt früher da, ne? Das andere wächst jetzt an dieser Stelle weiter. Also das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Ja, und auch unser stationärer Ort, das Ladengeschäft hier, ne? Wir haben, zumindest wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, normalerweise 90.000 Kunden monatlich, die unser stationäres Ladengeschäft besuchen. Das sind alles Kunden. Da kannst du sagen, das stationäre Ladengeschäft ist der beste Werbekanal für den Online-Shop, ne? Weil wenn ein Amerikaner hier hinkommt und sieht den vertikalen Garten und bestellt zukünftig seine Noten hier bei uns, weil das eben ein total internationales Geschäft ist und das völlig egal ist, wo du deine Noten bestellst, dann ist das stationäre Ladensgeschäft auch der Ort, der Werbung macht fürs Online-Geschäft oder eben aber umgekehrt. Ja. Ne? Also es geht wirklich um das Zusammenspiel und es geht eigentlich mehr darum, das in Gänze wachsen zu lassen und das, wie die Dinge aufeinander einzahlen, zu optimieren. Das ist eigentlich wichtiger, als hier einen Kanal nach vorne zu treiben.
Ja. Wie ist denn dann, das würde mich schon nochmal interessieren, dein oder euer Blick auf diesen Standort Berlin, das habe ich schon verstanden, das ist natürlich komplett klar, da gehört ihr hin, weil das auch so außergewöhnlich ist. Gibt es denn nicht trotzdem auch, gerade wenn man als Marke denkt, die Bestrebung oder auch irgendwann mal diese Idee zu sagen, dann gehen wir nochmal in eine andere europäische Großstadt oder eine andere deutsche Großstadt, um einfach diese Marke weiter präsent werden zu lassen, weil ich zum Beispiel nicht, das kannst du vielleicht besser beurteilen, gibt es sowas vielleicht schon in anderen großen Städten, beziehungsweise kennt dann jemand aus Köln, kennt der überhaupt Dussmann?
Schon. Also sicherlich nicht so viel wie Berliner, ne? Das ist ja unterschiedlich, wie die Leute sich so in diesem kulturellen Sektor dann teilweise auch bewegen, aber das Kulturkaufhaus ist schon über den Standort Berlin heraus bekannt, schon alleine eben, hast ja gesagt, TripAdvisor und so, weil wir auch sind ja teilweise in den Reiseführern auch mit drin. In der Branche, die sich mit Kultur beschäftigt, sowieso, einfach weil wir ein großer Ort sind, ne? Und es gab, glaube ich, in der Vergangenheit immer mal wieder Überlegungen in dieser Art, die dann verworfen worden sind und die wir auch nicht weiter verfolgen, jetzt dort, also irgendwo als Marke zu expandieren, weil wir denken, also das Kulturkaufhaus lebt ja von verschiedenen Dingen. Also das lebt zum einen von diesem Berliner Flair. Ich glaube das schon, dass das auch die Art und Weise, wie wir hier sind, das kannst du nicht einfach so an jeden Ort transportieren. Ne, das ist, glaube ich, das eine. Dann brauchst du diese Größe. Also das eines der stärksten USPs ist ja eben diese irre Auswahl, die man zur Verfügung hat. Also uns werden immer wieder Ladenflächen angeboten. Weiß ich nicht, da macht wieder irgendwo eine Mall auf und so, wollen sie nicht hier und einen kleinen Ableger und so. Und wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, was kann ich denn dort machen, dann wird's halt immer ein bisschen beliebig, ne? Weil das ganze Kulturkaufhaus auf 100 Quadratmeter oder auch auf 200 kriegst nicht hin. Dann hast du halt irgendwie so eine Mini-Buchhandlung, wo du von jedem Segment drei Bücher da stehen hast. Und wenn du dann anfängst und sagst, habe ich nur eins, dann ist das irgendwie plötzlich so ein losgelöster Satellit und hat mit diesem Konzept Kulturkaufhaus nichts mehr zu tun. Also irgendwie verliert die Idee immer als an Charme sozusagen. Okay. Ne? Und deswegen verfolgen wir das nicht weiter und ist das auch nie so weitergedacht worden. Also ich würde das jetzt nicht absagen für in alle Ewigkeit. Also wer weiß, was einem noch so begegnet und ob sich da mal was ergibt. Aber das ist jetzt nicht unser Fokus, sondern eigentlich ist der Fokus eher das, was ich gerade sagte, zu überlegen, wie kann man eigentlich diesen Ort hier zu etwas noch Besonderem machen und wie können wir das digital so verlängern, dass wir damit ja auch wirtschaftlich nochmal erfolgreich sind. Ne?
Gibt es denn da noch andere, weiß nicht, Läden, Unternehmen oder auch Konzepte so aus anderen Branchen, die du dir dann in diesem Kontext insbesondere auch mit dem Laden anschaust?
Stell die Frage nochmal anders, bitte.
Gibt es gerade in dem Kontext mit dem Laden, gibt es da nicht vielleicht auch andere Unternehmen, andere Konzepte, so auch aus anderen Branchen, die du dir dann anschaust?
Also wir gucken immer, was im Einzelhandel so los ist, ne, und was man machen kann, wie Erlebnis aussehen kann, wie andere das umsetzen. Also ein simples Beispiel ist ja Globetrotter, als sie vor einigen Jahren anfingen, da so eine Kältekammer einzurichten, wo du die Jacke nochmal anprobieren kannst oder so. Also das sind alles Sachen, die wir uns anschauen und wo wir auch gucken, wie kann man das jetzt eigentlich adaptieren, ne? Was davon passt zu uns, wie kann man das umsetzen. Wir haben jetzt eine Kooperation mit dem HiFi-Forum hier in Berlin, wo wir, also wir verkaufen jetzt auch HiFi-Geräte. Das ist ein Teil von dieser Musikidee, ja, zu sagen, okay, wenn jetzt das Thema CD nicht mehr das alleinige ist, was passen eigentlich für Sortimente noch mit dazu? Wir haben ein HiFi-Studio unten eingebaut, wo man jetzt die Möglichkeit hat, fällt mir jetzt gerade beim Thema Kältekammer ein. Ist nicht so richtig eine Kältekammer, aber es geht eben darum, in so einen separaten Raum zu gehen, und man kann jetzt dort zwei Dinge tun. Du kannst einen Lautsprecher oder eine HiFi-Anlage oder einen Plattenspieler kaufen. Du kannst aber auch da drin natürlich die Platte, die du möglicherweise kaufen möchtest, hören und das Ganze nochmal in einem ganz anderen Klangerlebnis wahrnehmen, als du das vielleicht sonst machen würdest bei dir zu Hause auf dem Gerät oder hier bei so einer kleinen Hörstation, die wir hier haben. Und so versuchen wir eigentlich immer überall Dinge zu adaptieren und zu gucken und beobachten natürlich den Markt total.
Ja. Okay. Jetzt einmal nochmal vielleicht kurz so, Pandemie ist ja irgendwie, ja, nein, weiß man nicht, wie das so alles so weitergeht. Wir hatten über 2020 gesprochen, wo du meintest, ihr müsstet auch mal schließen, und wir haben auch erfahren, dass dann auch relativ dass dann natürlich es einen Einbruch gab bei den Kunden und somit auch im Umsatz. Ich habe gelesen, 30% Umsatzeinbruch gab es bei euch. Wie sieht's in diesem Jahr aus? Was prognostiziert ihr da?
Das ist ehrlich gesagt schwer abzusehen. Also das war es die ganze Zeit während der Pandemie, ne? Weil du natürlich nie so richtig weißt, wie die Sache sich weiterentwickelt. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man am Anfang der Entwicklung nicht weiß, wie es weitergeht. Man ist ja relativ naiv gestartet 2020 in der Annahme, naja gut, das ist jetzt das Frühjahr, aber das Weihnachtsgeschäft wird schon normal stattfinden, und wir wissen alle, nichts davon hat sich letztendlich realisiert. Im Moment erleben wir, dass das Thema Pandemie sich zwar langsam ausschleicht, dass es aber natürlich durch den Ukraine-Krieg einfach einen Dämpfer in der Konsumbereitschaft der Menschen gibt. Ich hatte jetzt irgendwie heute oder gestern nochmal das Konsumbarometer vom Handelsverband gesehen gehabt, wo du einfach siehst, dass es extrem starke Einbrüche gibt, ja, wobei aber auch eben zu klären ist, welche Branche ist da eigentlich wie von betroffen. Wir wissen im Prinzip, insbesondere aus dem Buchhandel, dass in Zeiten der Krisen der Buchhandel meist so einen kleinen Dämpfer erfährt, weil die Menschen einfach unter Schock stehen und es dann einfach zu einem Einbruch der Einkaufsbereitschaft kommt, dass wir aber im Prinzip eher eine Branche sind, die davon profitieren, weil die Menschen eine große Sehnsucht nach Information haben und sich über die Entwicklung gerne informieren möchten. Und weil man, gerade wenn man nicht weiß, wie es finanziell weitergeht, sich das kleine Glück ja gönnt, ne? Also man kauft sich vielleicht nicht ein Auto oder plant die Fernreise, aber so ein Roman, der einmal entführt in die Karibik, der ist ja dann vielleicht doch schon für 12 € zu haben, sodass die Leute dann da eine Neigung zu haben. Das weiß man aber jetzt natürlich nicht, ne? Wie wird jetzt dieses Zusammenspiel mit der Pandemie und dem Krieg sich entwickeln? Also das ist echt, es ist schwer abzusehen, ja. Wir sehen im Moment, wir sind nicht auf den normalen Umsätzen. Also wir, wie alle anderen Einzelhändler auch, vergleichen alles im Prinzip mit dem Jahr normal 2019, weil das letzte Jahr ist, wo wir mal noch auf so eine normale Entwicklung zurückblicken und bauen darauf auch unsere eigene Umsatzplanung auf, mit Veränderungen zwar in den einzelnen Sortimenten, aber wir gehen schon davon aus, dass der Tourismus wieder nach Berlin zurückkehrt und so weiter und sich das da zu einer Normalisierung kommt. Wir merken aber jetzt in der Realität, das ist einfach noch nicht so, ne? Das wird schon besser. Also die Menschen sind mehr unterwegs. Ist ja jetzt auch interessant zu sehen, was passiert durch die Aufhebung der Maskenpflicht. Wird das jetzt einfach mehr Menschen in die Innenstädte treiben und so. Wir sind hier sehr stark abhängig vom Thema Homeoffice, weil wir in Mitte natürlich eine Lage haben. Also in unserem Umfeld sind ja jetzt keine Mehrfamilienhäuser oder so. Da wird vor allen Dingen gearbeitet. Da ist die ganze politische Elite, die hier in den Politbüros arbeitet, die kommt natürlich zu uns und kauft ein. Und in dem Moment, wo die alle im Homeoffice sind, haben wir wenig Kunden. Wenn die alle wieder ins Büro zurückgehen, dann kommen die in der Mittagspause bei uns vorbei und kaufen. Also das sind so die Stellschrauben für uns, wo man erst mal sehen muss, wie sich das entwickelt. Und man hat im Moment das Gefühl eben, man sieht wieder Touristen, man hat das Gefühl, die Leute kommen aus dem Homeoffice langsam zurück. Und jetzt ist aber eben schon auch noch mal die Frage, wie entwickeln sich die Kriegshandlungen und wie entwickelt sich das auch auf die Konsumbereitschaft in Deutschland und auf die ganze politische und gesamtgesellschaftliche Situation.
Okay. Definitiv eine aufregende Zeit, das stimmt natürlich. Zum Ende hin habe ich immer noch eine persönliche Frage an dich. Wann kommt der dritte Teil von deinem Kinderbuch? Ich habe gesehen, du bist auch Kinderbuchautorin.
Ja, da müssen wir den Verlag fragen. Die haben sich noch nicht bei mir gemeldet, dass sie überhaupt einen dritten Teil haben wollen.
Ach, ist das so?
Ich bin nun lang genug im Buchhandel, um zu wissen, also du musst schon sehr, sehr, sehr erfolgreich sein, damit der dritte Teil dann auch wirklich kommt. Und die haben sich zwar gut verkauft, aber so durch die Decke gegangen sind sie noch nicht. Und aber ich habe die gerne geschrieben. Das ist eine Sache, die einfach Spaß macht, die jetzt nicht, die beim Verlag noch entstanden ist. Genau.
Bei Bastei Lübbe.
Bei Bastei Lübbe, das Bilderbuch ist im Baumhaus Verlag erschienen. Also wir können für die Hörer vielleicht nochmal sagen, nicht unter meinem Klarnamen, sondern unter Andrea Kurmann habe ich zwei Bilderbücher gemacht mit dem Namen Lenny Langohr zusammen mit Nadine Reitze, die das ganz hinreißend illustriert hat, wie ich finde. Und das sind Bildergeschichten wirklich für kleine Kinder, so um die 2. Die sind entstanden, weil meine Kinder, ich habe ja 3, als sie so klein waren, begeistert vor allen Dingen Bobo Siebenschläfer gelesen haben. Und was mich an diesem Konzept dieser Bildergeschichten total fasziniert hat, ist, dass es eigentlich ein toller Einstieg für kleine Kinder ist, um an eine erzählende Geschichte herangeführt zu werden. Also du hast ja selbst Kinder und weißt, da im Pappbilderbuch gibt es immer diese Bücher, da ist dann ein Ball und ein Auto und so weiter. Und dann denkt man sich, ach, jetzt lese ich mal die erste Geschichte vor und dann kriegst du ein Buch mit irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 1 Kilometer Text und irgendwelchen komischen, ironischen Anspielungen, die nur Erwachsene verstehen. Und das Tolle eben an dieser Art zu erzählen, wie das bei Bobo Siebenschläfer der Fall ist, ist, dass das ganz simpel ist, dass die Dinge erklärt sind, die auf den Bildern sind. Und das hat bei mir die Lust geweckt, selbst was in der Art zu machen und zu schreiben. Und dann ist eben diese Figur Lenny Langohr entstanden. Es ist, glaube ich, ein kleines bisschen moderner, als das Lenny Langohr der Fall ist, weil da darf die Mutti auch mal arbeiten gehen und der Vati ist auch mal mit beim Kinderarzt. Boah. Also ist ein bisschen mehr in der jetzigen Gesellschaft angekommen und da gibt es 2 Bände und das hat mir Spaß gemacht.
Aber es ist auch schön, glaube ich, mal dann auch mal so diese Rolle zu spielen, kann ich mir vorstellen.
Ne? Du, es ist ganz interessant, wie sich so das Verhältnis zum Produkt verändert, wenn du selbst Autor bist. Also als Vertriebsleiter ist man ja wirklich hart gegenüber den Autoren. Ne? Also bei Bastei Lübbe, wir haben 300 Bücher, also 300 Neuerscheinungen im Jahr. Und wenn du dann so einen Anruf von Autoren kriegst, ja, morgen ist ja mein Erscheinungstermin, dann denkst du dir, oh ja, genau, der und noch der von 300.000 anderen Leuten. Diese Wichtigkeit, die das für den Einzelnen hat, kannst du natürlich kaum nachvollziehen. Ja. Und wenn das Buch nicht erfolgreich ist, dann denkst du dir als Profi in dem Geschäft, naja gut, irgendwie kommt ein neues Taschenbuch, kommt ein neuer Titel. Und in Wirklichkeit hat der Autor da natürlich viel Herzblut reingesteckt. Und das ist schon eine Erfahrung, wenn man das selbst mal so erlebt hat, ja, wenn man selbst mal merkt, irgendwie, ach naja, die Vormerker reichten leider nicht aus, dem dritten Band wird es nicht geben. Du hast dann ganz andere emotionale Bindung dran und an das bisschen Geld habe ich gekriegt für mein Buch sozusagen, aber es ist natürlich ein klitzekleiner Betrag für so ein kleines Bilderbuch und aber ich habe mich irre gefreut darüber. Ne? Also ich bin zu Hause ganz stolz mit dieser Honorarabrechnung rumgelaufen. Meine Familie dachte, glaube ich, ich habe nicht mehr eine Tasse im Schrank. Und ganz feierlich habe ich jeden einzelnen Euro ausgegeben, weil das ist mit einer Kreativleistung entstanden. Das ist ein anderes Lebensgefühl. Ach,
da fällt mir gerade ein, da habe ich noch eine Frage, die mir gerade kommt, wo du das so alles schilderst. In der Musik, und das finde ich so nochmal so ganz interessant, da sind ja die Formate eigentlich so total vorgegeben, ne? Eine Schallplatte, wie groß die ist, also das Cover so. Beim Buch, klar, da gibt's dann noch, bei der CD gibt's dann irgendwie so nochmal so eine Handvoll Varianten, aber die sind eigentlich auch immer so, früher hieß es immer, es muss ja in dieses Regal passen. Aber das wäre jetzt nämlich eine Frage an jemanden, der sich sehr oder die sich sehr gut auskennt. Beim Buch ist es eigentlich so, im Grunde genommen sitzt man da vor so einem leeren Blatt und muss sich aber erstmal überlegen, wie groß das wird, ne? Das ist relativ frei.
Ja, jein, also im Genre sind schon ein paar, eigentlich sind Regeln vorgegeben, sozusagen, oder der Markt bestimmt das schon. Ja, also du musst ein dünner historischer Roman ist eigentlich nicht verkäuflich, ne? Wenn du an historischer Roman denkst, dann muss das bitte so ein dicker Schinken sein. Und da gibt's auch Tricks, das dann zu ändern, wenn der Autor nicht genug Text geschrieben hat, muss er das etwas holzigere Papier nehmen, damit du mehr Volumen hinkriegst, weil das muss nach Opulenz aussehen. Ne? Während so ein Krimi mit 2000 Seiten will auch eigentlich keiner lesen. Ne? Das sind dann bitte eher so, keine Ahnung, also 200 Seiten sollten es dann schon sein und dann vielleicht so bis 500. Ne? Also das ist schon so, aber es geht mehr um die Verkäuflichkeit. Es ist natürlich nicht unmöglich, ein dickeres oder ein dünneres Buch zu schreiben, aber du hast auf jeden Fall Schwierigkeiten, einen Verlag zu finden, weil die einfach in dieser Verkaufsmaschinerie drin sind, werden dir das wahrscheinlich versuchen auszureden, einen historischen
Roman. Ja, mir ging es vor allen Dingen auch so um die, quasi nicht die Dicke, sondern so die Breite und Höhe sozusagen. Ne? Das ist wirklich immer so.
Ja, ist aber auch, also der Handel hat ja bestimmte Regalgrößen, ne? Und ich meine, wahrscheinlich haben wir Vertriebler viel Innovation verhindert, ne? Also weil das Lektorat kommt dann, sagt, tolle Idee und guck mal, das sieht dann ganz toll aus und dann gibt's garantiert irgendeinen Vertriebler, der als erstes schreit, nein, 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 das kauft keiner ein, das passt in kein Regal und auf keinen Tisch, weil das muss da ja alles irgendwie schön, ne? Stapelware sein und so. Aber es ist natürlich mehr in der Theorie, dass man beschränkt ist, das stimmt schon. Aber
weil wir haben ja bislang auch ein Buch erst veröffentlicht von der Band von Weiden und das war wirklich so, dass die Druckerei dann sagte, na, wie groß wollt ihr das denn jetzt überhaupt machen? Und wir dann da auch so standen, ja, das wissen wir auch nicht so genau. Wie sollen wir es denn machen?
Ne? Hast du da freie Wahl, aber es sind eben bestimmte Standards, die sich etabliert haben. Und wenn du jetzt natürlich als Verlag viel produzierst, dann legst du auch Standards fest, weil die Produktion dann günstiger wird. Ne? Also du kaufst Standardpapiere ein, produzierst die in Standardgrößen und so. Ja, es ist eigentlich bitter, was das für eine Maschinerie ist. Das ist so.
Oh Mann. Ey, vielen, vielen Dank für die Zeit hier und für die tollen Worte. Mir hat's auf jeden Fall viel gebracht und ich freue mich, wenn ich dann mal vorbeikommen darf.
Ich freue mich.
Wenn die Deutsche Bahn es zulässt. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und alles Gute.
Vielen Dank. Danke, dass ich erzählen durfte. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Das ist schon echt interessant. Und ich freue mich, wenn du uns mal besuchst und ich dir das hier dann noch alles zeigen kann.
Super. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Nächste Woche geht es wie gewohnt am Sonntag um 9 Uhr mit dem Redfeed-Podcast weiter. Ich bedanke mich bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster, Antelope Audio und seit neuestem ja auch König und Meier für die Unterstützung. Und wenn du den Redfeed-Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlass gern eine Bewertung auf Apple oder Spotify oder wo auch immer das möglich ist. Oder noch besser, empfiehl dieses Format einer weiteren Person weiter. Habt ein paar schöne Tage, macht's gut, ciao.